Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Also, ich habe schon sehr früh bei irgendwelchen so schmierigen, angebundenen Plattenfirmen gestanden, wo dann so ein großer, dicker Mann da so saß und gesagt hat, Axel, das, was hier fehlt auf dem Teller, da sehe ich Brokkoli, ein paar Kartoffeln und ein paar Möhren, aber hier fehlt mir das Stück Fleisch. Das war die Aussage zu der Musik, die man angeboten hat. Und dann wusste man auch so, nee, irgendwie, glaube ich, kommen wir jetzt nicht zusammen. Und ja, das war offenbar interessant. Auch da habe ich viel gelernt.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Axel Bosse, genannt wird aber von allen meistens Aki. Aki kommt Ende Februar 1980 in Braunschweig zur Welt und wächst in Hemkenrode im Landkreis Wolfenbüttel in Niedersachsen auf. 1999 wurde die Gemeinde übrigens Kreissieger im Wettbewerb Unser Dorf soll schöner werden. Er besucht das Gymnasium in Braunschweig, bricht jedoch nach der 12. Klasse ab, weil er Rockstar werden will. Und deshalb unterschreibt er mit süßen 17 einen Plattenvertrag, um mit seiner Schülerband Hyperchild durchzustarten. Aber das funktioniert dann doch nicht so gut, wie er hofft. Also arbeitet er auf dem Bau und in der Küche, um seine Musik zu finanzieren. Ab 2003 macht er unter dem Namen Bosse Musik. 2005 erscheint sein Debütalbum Kamikaze Herz, dem bis 2021 7 weitere folgen. Und mit Übers Träumen ist jetzt seine 9. LP erschienen. Es ist der Bosse-typische, wie beliebte Mix aus Indie-Rock und Pop mit deutschen, meist persönlichen Texten. Und da Aki, so wie ich, ein mittelalter weißer Mann ist, hat er auch zwischenzeitlich einen Podcast namens Lecker Mittag, in dem er mit anderen Menschen lecker Mittag kocht. Daneben engagiert sich Aki seit Jahren sozial, etwa für Pro Asyl und Hanseatic Help bis Fridays for Future. Und verheiratet ist er mit der Schauspielerin und Trauerbegleiterin Aische Bosse, mit der er eine Tochter hat. Er ist bekennender Dorfi und Dauercamper mit einem Wohnwagen in einer Camping-Enklave in Hamburg. In der Stadt lebt er mittlerweile auch. Außerdem ist er der Typ Mann, bei dem ich Bartschattenneid bekomme. Und jetzt freue ich mich, Axel Aki Bosse hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hi, schön, dass du da bist.
Das war aber schön. Danke für die Einleitung.
Ja, sehr gerne.
Und danke nochmal für das Bartding.
Ja, ich weiß gar nicht, wie du das hinkriegst. Du hast immer so einen geilen Bartschatten. Und das ist wahrscheinlich, musst du dich jeden Tag rasieren und mittags ist aber schon wieder dunkel, oder?
Ja, ich habe das Wort Bartschatten auch noch nie in meinem Leben gesagt.
Ich habe das Wort Bartschattenneid von Max Gold geklaut. Der hat mal einen Text über Bartschattenneid
geschrieben. Ach, siehst du mal.
Und da dachte ich, ja genau, fühle ich auch ständig mit Leuten, die richtig geilen Bartwuchs haben.
Ja, bei mir war das schon so, dass ich glaube ich weiß gar nicht, ob das jetzt an der Dorfsozialisierung liegt, dass ich sehr, sehr früh angefangen habe, also ich habe wirklich versucht, einen Schnurrbart zu haben,
ja. Natürlich.
Also einmal aus Metal-Gründen.
Ja.
Und da habe ich, glaube ich, schon ganz, ganz früh verstanden, dass man das früh rasieren muss. Also
ja. Zumindest
den Schnuppi, ja. So wie wir damals gesagt ja. Haben. Und der Rest kam wie von selbst.
Ja.
Ich weiß auch nicht, woher meine, also ich habe wirklich, so Bartprobleme habe ich nicht.
Aber ja, eben, du hast echt,
ich weiß nicht,
aber du hast nie Bart getragen tatsächlich, oder?
Na, ich habe das jetzt so während der Corona-Zeit, als ich mich so sehr gehen lassen, wobei dein Bart sieht ja sehr gepflegt aus und so, habe ich das dann. Also habe ich immer gedacht, okay, jetzt habe ich mich eben mal eine Woche nicht rasiert, dann ist das auch schon ein amtliches Teil.
Ja.
So, dann ist das mehr als ein Schatten. Und dann war mir das irgendwie unangenehm. Ich habe noch nie in meinem Leben Vollbart gekriegt. Findest du, ich bin Vollbart-Typ?
Ich war wahrscheinlich, machen, ne? Oder? Mach doch mal. Also, du, es gibt Fotos von dir, wo du so einen dicken Schnurri-Balken hast.
Ja, da habe ich aber, der ist, hab aber ich gemacht für Jerks, glaube ich.
Ist der echt oder angeklebt?
Nee, der war, glaube ich, echt. Ich hatte auch mal einen angeklebten.
Ja.
Bjarne Mädel.
So ja, genau, eben.
Der war
angeklebt. Der war angeklebt, ne?
Aber ich hatte irgendwann mal einen, glaube ich, für die Sendung Jerks.
Ja.
Den habe ich dann aber, also das war so, ey, lass dich doch mal einen Schnuppi bitte wachsen, dann habe ich das gemacht.
Ja.
Und da war ich, boah, das sah schon hart aus. Also,
ja.
Du
hast ja auch viel Platz zwischen Oberlippe und Nase. Genau, ne? Fast einiges. Mhm. Ja.
Ja.
Aber du hast vorhin gesagt, ein Metal-Schnubbi. Ist das für dich so, gehört das zusammen so, Metal und Schnurrbart?
Ja, damals, also ich weiß auch, mein Onkel war Metalhead, der war so, genau, das war bei uns auf dem Dorf eigentlich so der Mettler, der Mettler aus Schöppenstedt und so zwei, drei Leute aus meinem Umfeld eben auch, und die hatten schon alle, haben die mit Freude ihren Schnurrbart aufgetragen und ich hatte irgendwie das Gefühl, weil ich immer sehr klein war und immer viel mit Älteren abgehangen habe, dass ich irgendwie mithalten muss, und dann habe ich, also es gibt auf einmal Fotos, da habe ich da so, wie nennt sich das, ein Flaum, einen peinlichen kleinen Mini-Schnurrbart. Ja, genau.
Aber irgendwann wurde der Schnurrbart ja auch dann so in den Nullerjahren, ne, mit so einer ironisch gebrochenen Haltung in den Indie-Kosmos entführt. Und dann haben so alle Schweden hatten dann plötzlich Schnurrbärte und natürlich dann auch deutsche Indie-Boys. Und
voll.
So. Ja.
Reeperbahn-Festival, auf jeden Fall richtig hohe Schnurrbartdichte. aber ist doch schön. Also alle sollen ja tragen, worauf sie Bock haben.
Ja.
Also ist doch wunderbar.
Aber Aki, du hast gerade mächtig mit der PR für dein neues Album Übers Träumen zu tun. Und deshalb bist du mir bis zuletzt so ein paar Vorab-Infos schuldig geblieben. Mhm. Das ist überhaupt nicht weiter schlimm, aber das sorgt dafür, dass ich jetzt so ganz standardmäßig manchmal ins Blaue fragen muss. Und das klingt dann so. Mit welcher Musik wächst du daheim auf? Was hören deine Eltern?
Also meine Eltern haben sehr viel Dire Straits gehört, vor allen Dingen aber, und das glaube ich ist so, da kommen wir schon so 83 zum springenden Punkt, die haben The Police gepumpt, wie nichts Gutes, wirklich.
Ja.
Und da habe ich im Nachhinein Glück gehabt, weil da ganz, ganz viel von dem übrig geblieben ist. Also mein Vater hat das Haus, in dem meine Eltern auch immer noch wohnen, selber gebaut. So, ne? Und der hat, weil er eben Musik so gerne mag, und vor allen Dingen aber auch immer Fußball hören wollte auf NDR2, in jeden Raum ein fest installiertes Boxen- und Verkabelungssystem gebaut. Also selbst im kleinen Klo kannst du, oder in der Küche oder im Flur, aber auch im großen Klo, wo man duscht und morgens Zähne putzt, kann man im Prinzip aus dem Wohnzimmer, und es war von vornherein, seitdem ich lebe so, die Platten, sowohl den Radiosender als auch die Kassette damals, konnte man quasi steuern und mit so einem kleinen Mischpult lauter und leiser machen.
Das ist ja ein totaler Traum.
Voll gut. Ja, Wahnsinn. Und das System steht auch immer noch. Also das sind auch immer noch, ich glaube, ein Boxenpaar musst du ja immer auswechseln. Sonst sind es wirklich noch ganz alte Teile, die da drin hängen. Und bei uns lief immer Musik. Also ich bin morgens aufgestanden, da lief dann irgendein Radiosender.
Ja.
Und so gegen Nachmittag oder Abend, wenn so gekocht wurde, dann hat man Musik aufgelegt. Und wenn ich so sage, was mich von 1983 an geprägt hat, waren es erstmal The Police. Und gar nicht so Sting, der kam bei mir erst später, sondern erst Stuart Copeland, weil ich den, ist ja immer noch so, also eigentlich, wenn es ums Trommeln geht und um Leute, die so vorm Klick spielen und so musikalisch, aber auch leicht aufdringliches Trommeln, finde ich alles geil, was ich gerade sage, dann ist das für mich immer noch der Typ.
Ja, es gibt nämlich ein Foto von dir, wo du so irgendwas zwischen 9 und 12 bist, mit so einer coolen Sonnenbrille und einem Made in America T-Shirt und da sitzt du hinter einem Schlagzeug. War das das erste Instrument, an dem du dich je ausprobiert hast?
Ja. Ja, also der Typ bei uns gegenüber, bei meinen Eltern, hatte eine Dosenfirma, also für irgendwie so Dosen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Thunfischdosen, aber so größere und kleinere Dosen.
Ja.
Und die habe ich dann einigermaßen schnell, wirklich, glaube ich, mit 4 oder 5, da gibt es auch noch Fotos, haue ich so auf den Dosen rum, die ich damals schon im Partykeller meiner Eltern aufgebaut habe.
Ja.
Und irgendwann mit so 7, 6, 7, 8, so nach dem Schwimmunterricht, glaube ich, habe ich das erste Mal ein Schlagzeug gehört unterm Schwimmbad bei uns in so einem größeren Ort um die Ecke.
Ja.
Dann bin ich mit meiner Mutter runter, weil ich so gedrängelt habe.
Ja.
Und das war ein super netter Typ und da habe ich dann Schlagzeugunterricht genommen. Und dann habe ich mein erstes Slingerland-Schlagzeug, da hast du wahrscheinlich das Foto auch gesehen im Netz.
Kann sein, ja.
Mhm. Eine ganz gute Schießbude heute auch immer noch. Also die habe ich auch immer noch.
Ja.
Die habe ich dann, glaube ich, so mit 7, 8, 9 muss ich das erste Mal wirklich dann ein eigenes Schlagzeug besessen haben.
Und ist dann quasi Stuart Copeland daran schuld? Nee, Stuart. Habe ich Stuart gesagt?
Ja, heißt Stuart
ist richtig. Ja,
heißt
ja, genau.
Mhm.
Ja, genau.
Ja.
Stimmt, ich habe gerade an Douglas Copeland gedacht, den Autoren. Egal.
Stimmt.
Stuart Copeland.
Der war auch schuld.
Ist der... Ist der daran schuld tatsächlich, dass du dich dann, also dass du dich fürs Schlagzeugspielen interessiert hast? Ja. Weil ich meine, du warst ja noch jung. Da ist ja dann, da bist du ja nicht dann mit so einem analytischen Gehör an The Police rangegangen, um festzustellen, was für ein geiler Schlagzeuger der eigentlich ist, oder?
Also nee, genau, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus, ich war damals sehr oft, mein Bruder ist 12 Jahre älter als ich, also mein Halbbruder, ja. Und mit dem war ich damals immer schon so viel, also der hat mich mitgenommen, ja. So Nachmittagskonzerte in Braunschweig, das ist so die nächstgrößere Stadt bei uns. Ja. Und da gab es dann oft so im Freibieze oder in irgendwelchen Jugendzentren gab es eben dann vorne im Hof oft Konzerte, die dann tagsüber oder Sonntagnachmittags waren. Und was ich auf jeden Fall noch weiß und was der mir dann irgendwie auch bestätigt hat, war, dass ich so süchtig war nach so Lautstärke und untenrum. Also das bedeutet, Bassdrum fand ich immer schon super. Wenn die Anlage verstärkt war und jemand hat in die Bassdrum getreten, dann war das für mich so, was, wie schön ist das denn? Und ich glaube, das war so der zweite Grund, warum ich Schlagzeug spielen wollte, weil ich die Bassdrum live vor der Bühne immer, so wenn die so in die Magenkuhle geht, das fand ich irgendwie gut.
Aber hast du dich dann als Kind schon aktiv für Musik interessiert? Sprich, du wolltest dann jetzt irgendwann Schlagzeug spielen und hast du dann auch angefangen halt irgendwie, Bands zu hören, Platten zu kaufen, Dinge nachzuspielen, in denen du, keine Ahnung, irgendeine Platte laut auflegst und dazu einfach spielst oder
wie war total, das? Wobei kaufen und so nicht.
Oder also genau, leihen oder.
Ich wusste auch gar nicht richtig, also genau, ich glaube, das war sehr viel mein Bruder und meine Eltern, aber was ich auf jeden Fall sehr früh gemacht habe, war, da gibt es eben ganz, ganz frühe Fotos, dass ich mich schon so in Schale geschmissen habe.
Ja.
Weiß ich nicht, so wie, ich sah immer so ein bisschen aus wie Axl Rose von ganz so irgendwie irgendein Tuch umgebunden und dann so gepostet und dahingestellt. Und da weiß man jetzt heute auf jeden Fall, okay, damals musste es ja schon irgendwie losgegangen sein.
Ja.
Aber ich war jetzt natürlich nicht so, dass ich mich durch irgendwelche Plattenläden gegraben habe, da wusste ich nicht, dass das existiert.
Aber du hast ja dann auch irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen.
Mhm.
Wann war das denn oder war das erst viel später?
Ja, das war erst später. Ich habe sehr früh dann auch Klavierunterricht bekommen, aber eher so, weil meine Mutter auch Klavierunterricht genommen hat. Wir haben dann Klavier geerbt. Meine Mutter wusste irgendwie, ach so, ja, meine Mutter hat ja früher dieses Klavier gehabt.
Ja.
Und da habe ich immer drauf gespielt, dann haben wir das bekommen.
Ja.
Und dann stand es da und dann habe ich irgendwie Klavierunterricht gekriegt, meine Schwester auch. Und wir fanden es eigentlich beide eher so scheiße, also Unterricht.
Ja.
Wie so oft. Also wenn man das, ich wüsste jetzt nicht, dass ich das mal angemeldet hätte, dass ich darauf Bock habe, aber wir haben das dann, glaube ich, so gemacht. Aber sonst war das eigentlich eher die Gitarre, weil das für mich irgendwie damals cooler war.
Ja.
Aber das kam wirklich später. Also ich glaube so mit 10, 11 wollte ich dann Gitarre spielen, weil also die Anfänge von Nirvana, also da kamen dann für mich so charismatische Frontfrauen und Fronttypen plötzlich, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte und aber auch schon so ein bisschen das Texten. Wobei, auch da muss ich sagen, da war ich eher so 14 oder so, als ich damit angefangen habe.
Aber genau, Nevermind kommt ja raus, als du 11 bist, 1991. Und 2013, da veröffentlichst du den Song Schönste Zeit. Und der sich, ich denke, offensichtlich auf deine Jugend bezieht. Also genau genommen auf das Jahr 1994. Da bist du eben 14 Jahre alt. Und da teilst du dir mit deiner Freundin den Walkman unter der Bettdecke und du spendest Trost, als Kurt Cobain stirbt und du kaufst dir T-Shirts von Neil Young und Nirvana, während du unentwegt Gitarre spielst. Also zumindest singst du über all das in dem Song. Und du hast damals tatsächlich lange blonde Haare und Cobain sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Stilvorbild auch.
Eins zu eins.
Hat dieses Grunge-Ding dir damals viel bedeutet? Ist das so? War das so eine musikalische Bewegung, wo du dich mit identifizieren konntest?
Ja, also ich fand sehr.
Ja.
Ich fand vor allen Dingen, also es gab, glaube ich, zwei Punkte, die mich sehr gereizt haben, nämlich, dass ich ja immer noch als Dorfi, aber damals natürlich dann schon in der Pubertät und auch das, also 2011 noch nicht, aber 2014 schon so die erste kleine Liebe und also genau, nicht mehr ganz so alleine auf dem Dorf, wo ich immer so dachte, ich bin hier der Einzige, der irgendwie Bock hat auf Musik und hier gibt's niemanden mehr, der mich versteht und so. Das war eigentlich 94 schon ziemlich gut. Ich fand aber vor allem an Grunge immer gut dieses, also oder auch gerade an Nirvana, dass das alles, was da vor allen Dingen textlich so abgelaufen ist, das absolute Gegenteil von all dem war, wie mein Leben so stattgefunden hat.
Ja.
Also genau, mein alltägliches Leben zwischen Kreisliga-Fußball und Freiwillige Feuerwehr und alles, was man auf dem Dorf so kennt. Genau, und das war für mich so die große, weite, auch teilweise kaputte Welt. Und was ich sonst an Musik immer gern mochte, deswegen mochte ich, glaube ich, auch Stuart Copeland so gerne, ist eben Energie und auch Gewalt.
Ja.
Also, ja. Und das fand ich da eben auf eine andere Art und Weise nochmal, weil es ja nie so mega hart war, aber irgendwie so kaputt, war das für mich eigentlich immer noch härter als alles hart, was ich vorher kannte.
Ja, das klingt ein bisschen so, als wäre die Musik tatsächlich so ein bisschen so eine Realitätsflucht gewesen für dich, der ja eigentlich scheinbar ganz behütet aufgewachsen ist.
Ja, sehr behütet.
Ja.
Mhm. Ja. Auch immer noch.
Ja.
Ja, wirklich.
Das ist gut.
Ja, also die haben viel richtig gemacht. Das muss man wirklich sagen.
Ja.
Es wird dann eben irgendwann in der Pubertät, und dafür ist sie ja da, eben stinkelangweilig. Ne? Ja. Also aber würde ich mich jetzt heute, also müsste ich mich jetzt heute nochmal entscheiden und hätte dann so gedacht, oh, es wäre jetzt echt geil gewesen, wenn meine Eltern kaputter gewesen wären. Ja. Das habe ich damals wirklich oft gedacht. Da würde ich das jetzt sofort nicht unterschreiben, sondern das ist alles schon gut, so wie es ist. Aber damals war mir das zu piefig und zu langweilig.
Aber du bist aufs Gymnasium Kleine Burg gegangen, so heißt das. Und du hast nach der 12 abgebrochen. Angeblich tatsächlich, weil du Rockstar werden wolltest. Wie hattest du dir das vorgestellt und vor allen Dingen, was haben denn deine Eltern dann dazu gesagt? Haben die nicht gesagt, Junge, hast du den Schuss nicht gehört? Ist ja schön, dass du irgendwie ein bisschen Klavier spielen kannst und gerne Schlagzeug spielst und jetzt auch noch Gitarre angefangen hast. Aber ganz im Ernst, mach doch die Schule fertig.
Ja, wobei das mit der 12 stimmt nicht so gerne. Okay. Stimmt nicht so gerne vor allen Dingen. Das sehr gerne, also es wäre schön gewesen, aber es war die 10 und ich habe zweimal wiederholt.
Okay.
Deswegen waren es schon, glaube ich, 12 Schuljahre, aber ist nach der 10 war Ende.
Ja.
Und genau, ich habe dann so diese beiden Extrarunden eben nochmal gedreht, ohne jeglichen Bock.
Ja.
Auch so mit eigentlich so einer wirklichen Verweigerung. Also ich war jetzt nie ein unfreundlicher Schüler und ich war eigentlich auch immer ein guter Schüler. Meine Eltern haben irgendwie, die wussten, also ich bin Sportler.
Ja.
Und ich habe ziemlich gut Tennis gespielt und wir hatten immer so ein Verhältnis, dass wir uns sehr geliebt haben und immer gut miteinander reden konnten. Mhm. Und irgendwie sagen die heute offen, weil die wussten durch diesen Sport immer, dass wenn ich irgendwas möchte oder irgendwelche so Sachen durchziehen will, aber auch Träume habe, dass die auf jeden Fall auch oft scheitern können, aber dass ich zumindest alles gebe. Und als ich den dann irgendwann eröffnet habe, dass ich jetzt eine, ich nenne es jetzt mal Schülerband habe, die bei New Sensation so ein FFN-Radio-Wettbewerb jetzt mitmachen kann und wir den dann auch gewonnen haben, hat das für die, glaube ich, erstmal schon mal gereicht, um zu sehen, ja okay, also der macht ja wirklich Musik, der bleibt wirklich dran. Und ich hatte Nächte, wo ich im Jugendzentrum, wo ich damals einen Proberaum hatte in Braunschweig, dann auch wirklich ein halbes Jahr fast am Stück dann da geschlafen habe, um zu üben, um Schlagzeug zu spielen und so. Das heißt, das Vertrauensverhältnis war immer da, aber unterstützt eben durch mein Engagement, weil ich wirklich nur Musik gemacht habe.
Was jetzt nichts mit Musik zu tun hat, was ich mir immer kompliziert vorstelle, ist, wenn du tatsächlich die 10 zweimal wiederholt hast und du bist irgendwann in der Stufe und bist 2 Jahre älter als alle anderen in der Stufe, muss das doch auch eine merkwürdige Situation gewesen sein, oder?
Ja, war das eigentlich also die egal. Schule war sowieso, ich muss damals auch sagen, wenn ich heute zurückdenke, habe ich manchmal, und da würde ich gern auch mal ein paar alte Leute fragen, so, weil ich hatte da so eine Scheißegalhaltung irgendwann, dass mir sowohl die Leute in der Klasse als auch die Leute vor der Tafel völlig egal waren. Ne?
Ja.
Und da war das jetzt egal, ob die jetzt 2 oder 5 Jahre jünger sind oder älter.
Ja.
Ich hatte sowieso keinen Bock. Also, so leid es mir tut, so war es, Und da, ich hoffe eben nicht, dass das so arrogant rüberkam, so wie so aus diesen Ami-Filmen, wo so die coolen Typen der Schule so rauchend irgendwo langgehen und so auf alles kacken. So war ich nämlich nicht. Also ich glaube, ich war schon sozial kompetent, aber so was den Lehrstoff anging, keine Chance. Da ging nichts mehr rein.
Die Band, die dann den Newcomer-Wettbewerb gewonnen hat und so, hießen die da schon Hyperchild?
Oh, ich kann
oder hießen die am Anfang noch anders?
Ja, ich glaube, das hieß am Anfang anders, aber ich habe den Namen nicht mehr richtig auf dem Schirm.
Okay.
Aber das hieß dann irgendwann so.
Ja.
Ja, ich hab's vergessen, wir hatten, glaube ich, verschiedene Namen.
Und Hyperchild heißt ja tatsächlich, also quasi benannt nach dir, weil du anscheinend ein hyperaktives Kind warst. Oder?
Ja, und der Gitarrist damals auch. Der war aber so, ich glaube, 15 Jahre älter als ich. Und genau, der hatte auf dem Welt so.
Der war
so
eine, 15 Jahre
oder
12 älter.
12 oder so.
Also das war eine ganze Menge. Ich meine, das heißt, du warst 16, 17.
Mhm. Ja, genau.
Und der war über 30.
Die waren alle über 25 auf jeden Fall, die anderen Bandmitglieder.
Ja.
Genau, und
das ist ja Welten.
Es war okay, vielleicht lag es an meinem Pflaumen, an meinem kleinen Schnurrbart, dass ich da akzeptiert wurde.
Okay.
Naja, das war schon toll. Die haben schon.
Aber insofern ist ja auch, ist es eigentlich total unfair. Das kann man ja gar nicht mehr Schülerband nennen, weil die anderen ja wahrscheinlich alle in Lohn und Brot standen und nur du der Schulabbrecher warst, der ich dann war auch in dieser Band war.
Ja, ja, ich war auch immer der Schulabbrecher. Aber die haben natürlich auch einiges dafür abgebrochen.
Ja.
Naja, um es abzukürzen, das hat mir sehr geholfen, ne? Also mir hat es immer schon sehr geholfen mit, also gerade älteren Leuten. Und da hatte ich echt Glück, weil ich von vornherein auch in Braunschweig, und da gab es jetzt auch irgendwie eine ganz schöne Szene, wie ich eigentlich fand.
Ja.
Aber grundsätzlich immer, ja, wirklich mit älteren, erfahrenen Leuten Musik gemacht habe. Ne? Also es, und auch dann in meiner Anfangszeit hier, weiß nicht, es gibt Doris Decker, das ist so eine tolle Songwriterin, die für Udo Lindenberg geschrieben hat und so. Mhm. Die ist, glaube ich, auch 10 Jahre älter, mit der habe ich auch in ganz frühen Tagen schon so gearbeitet und ich habe da immer sehr viel gelernt und auch jetzt von meinen alten BandkollegInnen eine ganze Menge. Also ja, Glück gehabt.
Ihr spielt mit Hyperschalt so ein Mix aus Alternative Rock mit einer satten Portion Pop und einem Hang zu schmusigen Balladen. Mhm. Zumindest ist das so später auf dem Album, was ihr veröffentlichen werdet, drauf. Ich weiß nicht, wie ihr ganz am Anfang geklungen habt.
Ähnlich.
Aber wer hat denn so da Vorbildfunktion gehabt für diesen Sound? Woran habt ihr euch orientiert?
Oh, ich weiß es gar nicht. Also das war so, wenn ich ehrlich bin, hatte ich da auch im Songwriting selber so ganz wenig zu melden. Also das war so, weil die alle auch so viel besser waren. Aber ich glaube, das war schon eigentlich eher Blur, Radiohead, Depeche Mode aber auch, es hatte irgendwie, es hatte auch so einen 80er-Touch. Hm. Genau, es gab so zwei Hauptsongwriter, eigentlich der Pianist und der Gitarrist und eben ich. Und bei mir war, wenn ich einen Song geschrieben habe, dann war das, glaube ich, eher so Blur.
Ja.
Genau, und der eine war so ein bisschen Depeche Mode und der andere war so, aber dadurch, dass die beide schon 80er-Fans waren.
Ja, weil die ja auch viel älter waren als die. Die sind natürlich, die sind natürlich mit den 80ern sozialisiert worden.
Voll, genau. Ja. Genau, da kam offenbar das ein oder andere 80er-Jahre-Instrument kam so rein. Ja, es war offenbar eine krude Mischung, aber am Ende, weiß nicht, habe ich da auf jeden Fall, glaube ich, zumindest verstanden, was es heißt, wenn ein Song gut ist oder schlecht ist. So, das hat bei mir ganz lang gedauert. Also, und ich habe den oft beim Schreiben zugeguckt, aber ich war natürlich auch immer auch so mit dabei. Kam mir da manchmal so ein bisschen hilflos vor. Aber zu merken, wie Sachen funktionieren, wie man dranbleibt, wann man was wegschmeißt, das habe ich, glaube ich, da, also da ging es so los, dass es so amateurmäßig wurde. Ja. Das war ganz gut.
Du bist 19, als du nach Braunschweig in eine WG ziehst, also 1999. Und in der WG lebst du etwa 3 Jahre bis 2002. Und sofern ich mich da jetzt nicht irre, besitzt du etwa 2 CDs. Die eine ist Gish von den Smashing Pumpkins und die andere ist Herbert Grönemeyer Unplugged. Letztere hast du aber eventuell zufällig geschenkt bekommen. Stimmt das?
Ja, das stimmt nicht ganz. Also ich habe den großen Teil, was ich damals wirklich besessen habe, da habe ich vorhin nochmal, kennst du noch diese Rare and Rags, hieß das? Das waren so damals, glaube ich, schon zusammengebrannte CDs. Also da gab es dann so 28 Songs von Bad Religion auf einer.
Okay.
Und ich konnte mir den Rest nicht so richtig leisten.
Ja.
Aber ich habe offenbar selten CDs gehabt. Das stimmt wirklich. Ja.
Aber das heißt, anstatt dass du Musik anderer Künstler gutierst, setzt du dich eigentlich hauptsächlich mit deiner eigenen auseinander, oder? Also du sitzt, habe ich mir sagen lassen, ständig am E-Piano, um Songs zu komponieren. Ist das irgendwie bewusst, dass du gar nicht so intensiv anderer Leute Musik hörst, um nicht von denen beeinflusst zu werden, sondern quasi dein eigenes Ding zu machen?
Ja, also damals weiß ich nicht mehr so richtig. Da hatte ich das schon.
Ja.
Also so in der Zeit vor der WG, das war so diese Crossover-Zeit, so ich habe alle Downset-Platten.
Ja.
Ich habe auch alle Biohazard-CDs oder so.
Ja.
Ich habe das alles.
Ja.
Aber das war mir dann schon nicht mehr so wichtig. Ab 17, 18, 19, vielleicht noch Keith Caputo oder so, weil der zumindest gesungen hat.
Mhm.
Genau, aber diese Crossover-Zeit oder diese Zeit, die war dann für mich auch irgendwie vorbei. Und dann war das für mich dann immer eher Sting oder so.
Mhm.
So, genau, die Solo-Sachen von Sting, weil ich dann fand, dass der irgendwie viel zu klar und poppig klingt, aber dass er trotzdem unfassbar gute Songs schreibt. Ja. Mit Wendungen, die ich so noch nicht gehört habe.
Ja.
Und Das stimmt. Also in dieser WG und auch die Jahre später habe ich eigentlich nur noch am Piano gesessen und habe irgendwie versucht, was da passiert, wenn ich das probiere.
Ja. Ich finde es ganz interessant, dass du Biohazard und Downset und so erwähnst, weil das ja tatsächlich auch gerade damals in Deutschland, als wir sind nämlich fast ein Jahrgang, war das ja Ende der 90er ein Riesending mit H-Blocks und Mr. H Jumps the Gun und Black Eyed Blonde.
Na, für mich vor allen Dingen Such a Search.
Und Such a Search. Ja. Und das sind ja dann quasi auch Braunschweiger Lokalhelden, die kommen ja daher.
Ja, also das sind wirklich aber auch dann meine Türfen und bei unserem gemeinsamen Freund,
ja,
der dich mit, ja, ein paar Infos versorgt hat, für den ja auch,
ja,
weil der hat damals Merchandise verkauft,
ja,
und der ist sehr, sehr groß und die haben, ja, dann öfter in den Bussen, also über 2 Meter,
ja,
und die haben eben öfter in dem Bus dann hinten nochmal eine extra Koje einbauen lassen,
ja,
im Nightliner, dass der auch mitfahren kann und nicht in der Embryonalhaltung liegen muss. Und ich kann mich noch gut erinnern, weil meine erste Fahrt mit denen,
ja,
man muss sagen, dass damals der Bassist aus der Band, mhm, der heute immer noch ein Teil meines Managements ist, mhm, bei mir aus dem Nachbardorf kommt. Und der ist eben auch älter als ich gewesen, aber für mich ein riesen Türöffner als Fan. Ich war nie so Such a Search-Fan, ich fand das immer alles gut, aber ich war vor allen Dingen Fan von dem, ich darf mit in den Bus, ich darf irgendwie gucken, wie man T-Shirts verkauft, ich darf irgendwie schauen, wie man Gitarren stimmt und so. Mhm. Und irgendwann habe ich das dann eben auch selber gemacht. Und das war gut, weil ich immer so geträumt habe davon, dass ich gern Musiker werden will. Und ich glaube aber, dass diese Backlining-Zeit,
ja,
das habe ich dann auch Jahre noch weitergemacht. Ne? Also bei Underwater Circus oder so habe ich dann eben auch T-Shirts verkauft.
Ja.
Dass dieser Traum eigentlich dann immer so weiterging und ich aber da immer näher rangekommen bin.
Ja.
Also ich kannte eben irgendwann ziemlich früh schon die Beatsteaks,
mhm,
und so andere Leute, weil ich eigentlich immer hinter der Bühne rumgehangen habe. Das waren alles Türöffner.
Und wenn du nicht hinter der Bühne rumhängst, dann hängst du auch hinter einer Bar rum, also hinterm Tresen, denn du arbeitest in der Bar Merz.
Mhm.
Und dort gibt's auch eine offene Bühne mit Jam Sessions. Und da passiert so nicht selten, dass du die Leute dort in Grund und Boden singst und dann ständig halt die Leute staunen bei diesen Jam Sessions.
Ja, es war auf jeden Fall so, das war irgendwie so ein schönes Zuhause. Also abends hat der gemeinsame Freund, ja, aufgelegt.
Ja.
Der kam dann immer mit seinem Aldi-Wagen, also Einkaufswagen, ja, voller Platten und CDs, kam der um die Ecke gefahren, unsere gemeinsame Wohnung.
Aha.
War auch nicht weit davon weg.
Ja.
Ich habe oft die Tagschicht in diesem Café übernommen.
Aha.
Und immer wenn der kam, habe ich gerade Schichtende gehabt und dann war für mich im Feierabend.
Ja.
Ganz gemütlich, also, ja, alles um die Ecke. Und auch da hat sich Braunschweig gar nicht, weil viele meckern ja über die Stadt, eigentlich meiner Meinung nach auch immer noch gar nicht so von der schlechten Seite gezeigt.
Mhm.
Viele gute Leute und irgendwie eine gute Spielwiese.
Mhm. Also es dürfte 2001 sein, als ihr mit Hyperchild von Columbia Sony gesigned werdet. Du korrigier mich gerne,
war es 2001? Ja, also da habe ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß, ja, dass das Sony Center gerade kurz vor Fertigstellung war. Oder,
ja,
also auf jeden Fall, als wir da unter Vertrag waren,
durftest du nach Berlin fahren?
Durfte ich nach Berlin fahren und in dieses unfassbar, ja, große Gebäude, wo die dann so gesagt haben, da hinten wohnt Anastasia von, ja, MTV und da wohnt die und da wohnt der,
ja,
und hier unten ist heute Brad Pitt, weil da ist heute eine Kinopremiere und hier oben ist das Büro und das heißt auch Sony, also das sind wir, die Plattenfirma, und das war für uns so, wow, das erschlägt einen, ja, komplett, was ist denn das bitte? Ja, das war mein erstes Gefühl.
Sind Sony denn auf euch gestoßen, weil ihr mittlerweile mit Hyperchild so eine gute regionale Reputation hatte, dass die dann irgendwann dachten, oh, die reißen wir uns mal unter den Nagel, oder seid ihr an das Label herangetreten?
Nee, die kamen zu uns, weil wir, wie gesagt, damals diesen Wettbewerb, ja, gespielt haben,
ja,
und dann war da einer. Also und auch gar nicht so, ja, gar nicht so ein schlimmer. So damals waren das ja noch so andere Zeiten, die Musikindustrie war noch total gestopft. Das war, ja, damals so die Zeit von, waren ja Boybands vor allen Dingen und Girlbands waren ja, glaube ich, das war so die Zeit.
Das war ein Riesending, genau.
Genau, und da gab's, also monetär war da nichts ein Problem. Also das weiß ich noch. Und so waren ja auch die meist männlichen Protagonisten in diesem Geschäft. Es waren ja viele Arschlöcher so. Und irgendwie war es ätzend. Der Typ aber, der Bock auf uns hatte und, ja, auch das Team, die waren allesamt erstmal sehr nett.
Mhm.
Also haben wir ganz andere Erfahrungen gemacht.
Mhm.
Also ich habe schon sehr früh bei irgendwelchen so schmierigen angebundenen Plattenfirmen gestanden, wo dann so ein großer, dicker Mann da so saß und gesagt hat, Axel, das, was hier fehlt, auf dem Teller, da sehe ich Brokkoli, ein paar Kartoffeln und ein paar Möhren, aber hier fehlt mir das Stück Fleisch. Das war die Aussage zu der Musik, die man angeboten hat. Und dann wusste man auch so, nee, irgendwie, glaube ich, kommen wir jetzt nicht zusammen. Und ja, das war aber interessant. Auch da habe ich viel gelernt. Manchmal so ein komisches Gefühl wie am Bankautomaten mit diesen Vögeln, dass man, also so, das Gefühl habe ich auch heute immer noch, weil oft nichts rausgekommen ist. Aha. Wenn man in die Bank gekommen ist, hat man immer sofort gedacht, alle, die hier arbeiten, ihr seid Feinde. Und der Automat, du bist der größte Feind, aber ich schaff's dich zu verarschen, weil ich hole mir hier 10 Euro, lauf schnell zum nächsten, hol mir nochmal 10 Euro, weil das System erfasst es erst in einer halben Stunde. Und so ein ungutes Gefühl hatte ich auch immer, wenn ich bei diesen Firmen war. Hat sich erst sehr spät geändert. So dieses große Misstrauen und dieses, dass ich immer so dachte, ey, ihr Großkonzern, ihr seid die Feinde.
Aber ich nehme mal an, dass der Großkonzern Sony Columbia an den Geldautomaten geht und eine beachtliche Summe abhebt, mit der ihr dann euer Debütalbum Easily aufnehmen könnt. Das erscheint dann 2002. Und die Plattenfirma, die schwatzt euch auf, dass sie als erste Single eine Coverversion rausbringt. Und das wird Wonderful Life von Black. War das eine gute Idee und durftet ihr, also habt ihr den Song selber gepickt? War der eh in eurem Repertoire oder musstet ihr den aufnehmen, weil die Plattenfirma das angeregt hat?
Also meiner Meinung nach haben die das angeregt und das musste auch gemacht werden. Mhm. Also das wurde jetzt nicht so ausgesprochen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass da, wie gesagt, das Stück Fleisch noch gefehlt hat und dass die deshalb auf die Idee gekommen sind. Ich weiß gar nicht richtig, ob der damals funktioniert hat, der Song.
Ja.
Wir fanden das auf jeden Fall. Aber guck mal, es ist schon so viele Jahre her, ne?
Ja.
Ich habe das Gefühl verloren. Ich weiß nicht mehr richtig, wie ich mich damit gefühlt habe.
Ja.
Aus heutiger Sicht eigentlich eher so, dass ich dachte, alles ist total aufregend und wir machen das jetzt. Im Nachhinein dann aber eher so auch, also wir haben damals, weißt du, als im der Mediapark in Köln, ne, als da noch Viva war und 1Live und alles war so und die EMI und so und das Leben hat so pulsiert und da war Mola Abedesi und Charlotte Rausch und alles war so wow und Coldplay wurden gerade groß und dann irgendwie in dieser Zeit war das und wir haben dann da in diesem 5-Sterne-Hotel an diesem Mediapark gesessen und das hat dann alles nicht so richtig funktioniert und dann stand unten so ein Chauffeurdienst, der uns abholen sollte und dann kam irgendwann mein Keyboarder und meinte, ey, hast du irgendwie noch Kohle? Ich so, nee, hab ich nicht, ich hab gar nichts mehr. Und also weder auf dem Konto noch jetzt hier.
Ja.
Und dann weiß ich noch, dass wir uns so eine Kippe zusammen gedreht haben und das, dann war der Tabak alle. Und irgendwie haben wir dann auch schon, ohne je an Geld gedacht zu haben, immer gedacht, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Also wir haben und dann sind wir wieder in den Mickey Mouse Club gefahren und haben da Wonderful Life gesungen. Das war nicht so richtig befriedigend. Also es war irgendwie seltsam. Aber so richtig begriffen hat das damals, glaube ich, noch keiner, weil dieser Traum und diese Hoffnung natürlich so groß waren, wir schaffen das hier irgendwie, aber...
Ja, und ich meine, ihr habt ja dann auch wirklich eine gut und aufwendig klingende Platte aufnehmen können und so. Man hat euch Videos gedreht eben, also so, da bist du noch mit relativ langen, blonden Haaren in so einem grau-blau-stichigen...
Das war Wonderful Life, ne?
Wonderful Life.
Ein gutes Video, das hieß Goodbye, haben wir damals auf der Kastanienallee gedreht. Das ist sogar sehr schön geworden und da fand ich den Song auch gut.
Ja.
Das gibt's nur nicht mehr. Ich habe das jetzt auch mal versucht, nochmal zu finden, um es meiner Tochter, glaube ich, zu zeigen. Aber irgendwie war es nicht mehr da.
Ich habe die Platte angehört und dann gab's ein Stück, In Your Head. Und der wirkt so ein bisschen wie so eine Verbeugung an den Grunge von Pearl Jam. Du knödelst da auch so ein bisschen.
Ja, das kann
Fedder-esque.
Sein. Ja, das kann sein.
Ja. Waren Pearl Jam neben Nirvana auch so eine Band, die dir zugesagt hat oder warst du immer eher nur so der Nirvana-Boy?
Ja, also ich habe ganz am Anfang wirklich richtig geknödelt, weil ich glaube, ich das mit Kurt Cobain nicht hingekriegt habe.
Ja.
Schreien konnte ich noch nie so richtig gut und ich fand dann irgendwann dieses Knödeln, das fand ich dann auch sehr schnell so abturnt.
Ja.
Ich glaube, das hat der Typ von Creed irgendwie kaputt gemacht. Weil so, wenn Eddie knödelt, der hat scheiße geknödelt, aber der andere Typ, der hat es einem irgendwie um die Ohren gehauen und dann wollte man das nicht mehr.
Ja.
Genau, aber das spielte alles schon mit rein.
Ja. Also besonders lang überleben Hyper schallt ja dann tatsächlich nicht, ne? Also da ist relativ schnell der Ofen aus. Also Erfolg will sich da nicht einstellen und ich frage mich, ob das an deinem Selbstbewusstsein gekratzt hat, weil ich meine, euch hat es zu dem Zeitpunkt ja schon eine ganze Weile gegeben. Dann gab es diese Chance, die Platte zu machen, ihr seid auf einem großen Label und dann verpufft das alles so. Hm. War das, hat dir das nicht zugesetzt?
Nee, ja, weiß ich nicht mehr. Also ich habe letztens einen Song geschrieben, den es noch nicht gibt, aber der ist ganz gut, der heißt das Schäbig Schöne Scheitern. Und da rechne ich nochmal ganz kurz auf, also wie viele, weiß ich nicht, 5000 Male ich das allein nur in diesem Geschäftsfeld hatte, dass ich wirklich richtig schäbig gescheitert bin und am Ende aber irgendwie auch schön. Und so sehe ich das auch da, dass ich da frohen Mutes irgendwie weitermachen konnte und ich das auch nicht mehr wollte. Und ich da auch ziemlich schnell gemerkt habe, ich mache hier zu wenig. Mhm. Und genau, also jetzt nochmal zurück so in diese WG.
Ja.
Da habe ich ja die ganze Zeit da gesessen und habe irgendwie das probiert. Und ich habe dann irgendwann ziemlich schnell einen Weg gefunden. Deswegen war das für mich dann nicht vorbei, sondern es ging eigentlich erst wieder los. Also ich musste mich sicherlich schütteln.
Ja.
Aber irgendwie ist das ja so. Die eine Tür geht auf, dann geht wieder eine zu, dann geht wieder eine auf. Das wusste ich damals nicht, aber ich hatte dann schon Bock, nie wieder eine Band zu haben.
Ja, du bist schon auch jemand, der an seine Musik glaubt, ne? Und du weißt auch, was du kannst, oder? Du hast nicht an dir gezweifelt so richtig, ne? Du wusstest schon, okay, gut, wenn das mit Halberscheid nichts wird, dann wird das schon irgendwie anders was werden, ne? Also, dass du weiterhin Rockstar sein willst oder immer noch werden willst, das war schon klar, oder?
Naja, ich wusste das, aber das, also ich habe da ja nie so angesetzt, also wenn man jetzt nochmal so, ich will dir nichts vorwegnehmen, aber wenn man dann die ersten Jahre von Bosse anguckt, dann habe ich ja, oder haben wir dann ja in dem Fall auch, selbst in der Zeit durchgehalten, wo eigentlich auch wieder alle aufgehört hätten.
Ja.
Und ich weiß immer gar nicht richtig, ob das so dieser Traum von dem Rockstar-Ding ist, sondern eigentlich das so, eigentlich die beste Sache auf der Welt, es bringt ihm einfach wahnsinnig viel Bock.
Ja.
Und es hat mir immer so viel Spaß gemacht. Also ich liebe es zu schreiben und ich liebe es immer noch, auch mich in Sprinter zu setzen mit guten Jungs und Mädchens, mit denen man gern Musik macht und dann fährt man irgendwo hin und dann spielt man so. Ne? Und das hat sich eigentlich seit ganz, ganz früh nie geändert.
Ja.
Also ich liebe das eine und ich liebe das andere und es gibt für mich eigentlich nichts, was mich mehr erfüllt als das. Und egal, ob das jetzt groß geworden wäre oder noch größer oder kleiner, das ist erstmal so der Fakt, warum ich das einfach dann so durchziehe.
Ja.
Also weder aus einer Überzeugung, dass ich irgendwas besonders gut kann, aber dadurch, dass es mir so Bock bringt, bin ich, glaube ich, wirklich fleißig.
Ja. Das Cover von Wonderful Life, das schafft es damals sogar auf die europäische Version des Soundtracks zu Songs from Dawson's Creek Volume 2.
Ich erinnere mich.
Und
ich erinnere mich.
Direkt dahinter ist Uncle Ho mit I Don't Care If You Like Me.
Ja.
Und Uncle Ho, die kommen aus Wuppertal und haben mit diesem typischen Rap-Rock-Crossover-Funk-Metal-Sound angefangen, über den wir vorhin da auch schon geredet haben. Und der Ende der 90er dann eben auch wahnsinnig beliebt war. Und in der Band spielen Schlagzeuger Björn Krüger und Gitarrist Thorsten Saller. Und beide werden irgendwann Teil der Bosse-Band.
Richtig.
Wie ist das passiert? Habt ihr euch alle hier als gescheiterte Rockstars in Berlin getroffen? Also weil ich glaube, dass mit Halberscheid bist du eh von Braunschweig nach Berlin gegangen. Ne? Du warst
zu
dem Zeitpunkt warst du dann erstmal hier.
Ja, ich war vorher schon mal da, so für so ein halbes Jahr mit 16 und dann bin ich wieder zurück und dann bin ich wieder hin. Aber eigentlich, genau. Eigentlich war dann wirklich für mich Braunschweig zu Ende.
Ja.
Und ich habe die kennengelernt auf einem Konzert in Leipzig, nämlich am Völkerschlachtsdenkmal Laut gegen Rechts. Das gibt es auch heute immer noch.
Ja.
So, und das ist eine super Veranstaltung. Ich glaube, dass damals Headliner waren Deine Lakaien.
Mhm.
Und es war so ein bunt gemischter Haufen Bands, die da gespielt haben. Immer noch organisiert, glaube ich, vom Krummbiegel oder mitorganisiert von Die Prinzen. Und da habe ich die beiden das erste Mal getroffen.
Ja.
Also Schlagzeuger und Gitarrist. Und das war schon in diesem Uncle Ho Heyday, war noch so eine andere Band, Wuppertaler Umfeld.
Ja.
Und da habe ich die kennengelernt und es war irgendwie wirklich Liebe auf den ersten, also wir haben noch nicht mal Musik zusammen gemacht. Ich habe damals auch nicht gesehen, wo die waren, aber wir standen so zusammen und haben irgendwie gemerkt, oh, das ist jetzt aber lustig und schön.
Ja.
Und es war gleich so eine sehr tiefe Verbindung. Dann kam irgendwie noch der Bassist damals von Heyday dazu, Theo.
Genau.
Mit dem ich eigentlich sehr, sehr schnell auch...
Also eigentlich Theophilus...
Theophilus Fotiades.
Ja, genau. Genau,
genau auch Spyros genannt. Genau, so mein griechischer Bassist immer noch.
Ja.
Und ich habe, wir haben dann wirklich Nummern ausgetauscht und ich weiß nicht mehr richtig, ob ich damals schon ein Handy hatte. Mhm. Ich weiß aber, dass ich, als ich dann wusste, ich mache jetzt Bosse, das dann bis dahin nicht vergessen habe, dass ich die irgendwie toll fand. Mhm. Und dann habe ich die angeschrieben und angerufen und mit Musik vollgeballert, ob sie Lust hätten, mit mir Musik zu machen.
Ja.
Ja, und dann haben die ja gesagt. Beide Bands hatten sich zu dem Zeitpunkt gerade so halb aufgelöst.
Ja, ja. Ja, genau. Heyday sind auch, hatten, glaube ich, einen ganz ähnlichen Weg wie, wie Hyperchild. Die haben auch ein
bisschen erfolgreicher.
Ja. Mhm. Aber sie hatten auch nur eine Platte auf einem Major-Label und auch danach war dann Feierabend.
Mhm. Ja. Ja.
Seid ihr, also damals auch so ein bisschen, also mit Hyperchild und Heyday und vielleicht dann noch Uncle Ho, so ein bisschen Opfer einer musikalischen Trendwende, denn immerhin treten ja 2001 die Strokes mit Is This It ein Indie- und Garage-Rock-Hype los. Den vielleicht größten musikalischen Paradigmenwechsel im Rock seit Nirvana 1991 eben Nirvana veröffentlicht haben. Und spielt ihr vielleicht einfach in den falschen Bands zur falschen Zeit?
Weiß nicht. Ich glaube nach wie vor, wenn ich mir das heute nochmal so anschaue, und da will ich jetzt Uncle Ho vielleicht ein bisschen rausnehmen.
Ja, ja.
Heyday eigentlich auch. Aber bei denen fühle ich es dann auch so ein bisschen so wie bei der anderen Band. Ich glaube, das war zu mutlos. Ich glaube, da hatte keiner Mut. Ich glaube, da hatten alle Bock, eigentlich am Ende, wahrscheinlich auch getrieben durch diese große Firma, auf irgendwie so ein Wischiwaschi aus Radiohit und trotzdem Indie-Disco.
Ja.
Und irgendwie doch Rock-Festival, aber wie gesagt, dann doch auch Tiger in den Club oder was?
Ja.
So, ne?
Ja.
Das, und dann noch mit so einem süßen Sänger, also so wurde ich ja damals dann auch so hingestellt, mit so Haaren, so ein bisschen so, wie heißt nochmal diese Band? Nicht Him, sondern noch schlimmer. Nicht, also schlimm finde ich ihm nicht, aber.
Hansen?
Nee, ich weiß es nicht. Ja, so eine Mischung aus Hansen und der andere, der so krass geschminkt war.
Ach so, Silverchair?
Nee, Silverchair, gute Band.
Ja, nee,
auch aber. Pathetisch aus heutiger Sicht, aber.
So geschminkt.
Nee, später.
Tokyo Hotel.
Ja, Tokyo Hotel für Dicke. Also der war so ein bisschen dicker. So eine schwedisch-skandinavische. Oh, ich hab's vergessen.
Ich komme auch nicht.
Wie Him, aber so eine Him-Nachmache war das.
Okay.
Na egal, also das war alles so Pop. Rock,
ja.
Indie, eher nicht, ein bisschen. Ja. Live dann schon, also da konnte man immer so sagen, ja, aber live sind wir wirklich viel härter oder so. Und ich glaube, das war damals zu mutlos.
Ja.
Also da war, das war, glaube ich, so.
Ja.
Und deswegen hat das dann auch keiner verstanden oder verstehen wollen oder hören wollen.
Aber als du dann damals hier in Berlin bist, kurz nach der Jahrtausendwende und so, wie sehr packt dich denn der Hype um Bands wie The Strokes, The White Stripes, The Black Keys, Franz Ferdinand, Interpol, The Kills, Kings of Leon? Das sind ja alles, also sind das alles Bands, die du hörst oder und gehst du da mit oder steht dir nach Hyperchild eigentlich der Sinn nach was ganz anderem und
nee, ich fand das alles gut. Ich habe auch alle Bands schon live gesehen, die du gerade gesagt hast.
Ja.
Bei mir war es so, dass ich also das ist bei mir eben auch verrückt, weil ich, also ich, wenn ich jetzt aber deine ganze Sammlung hier angucke, dann glaube ich auch, dass es bei dir, das gibt dann vielleicht, weiß nicht, ist es Psychedelic oder so? Das liebst du wahrscheinlich.
Das mache ich gern.
Metal magst du.
Ein bisschen,
Aber am Ende, und bei mir ist es irgendwie auch so, ich kann das alles ab.
Ja.
Bei mir war es nur so, ey, ich brauche einen guten Song, sonst... Ja. Ich brauche wenig Attitüde, das finde ich auch geil.
Ja.
Also das ist so das, was ich vorhin zur Härte gesagt habe.
Dich macht das so gar nicht an, wenn so eine Band wie so eine Gang auftritt. Und
doch, das finde ich super.
Ja.
Ja, das fand ich alles cool. Aber nee, es waren vor allen Dingen immer die Songs. Das heißt, so das erste Travis-Album, das erste Coldplay-Album, da habe ich mehr bei gefühlt als zum Beispiel, und dafür mag man mich jetzt hassen, als bei Kings of Leon. Das fühle ich irgendwie anders.
Ja.
Weil das eine ist mir irgendwie zu groß und auch ein bisschen zu breitbeinig. Deswegen fand ich die Strokes auch geil. Aber ich brauchte irgendwie immer Songs. Also, und das war mir eigentlich dann auch egal, was das ist. Es war immer so ein Gefühl, dass ich immer zumache, wenn der Song nicht geil genug ist.
Ja. Was macht einen geilen Song für dich aus? Also muss man den mitsingen können? Muss man sich auf Teufel komm raus mit dem Text identifizieren können? Also wann sagst du, den Song, den ich da gerade geschrieben habe, der ist jetzt ist der gut?
Na, für mich erstmal so als Hörer ist es, glaube ich, so, dass ich mag es manchmal, wenn Leute andere Wege gehen. Mhm. Ich mag, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht gebaut. Und ich mag vor allen Dingen Melodien. Mhm. Und das fand ich super oft auch übrigens im Crossover das Problem. Ich verstehe den Punkt, und das habe ich, das mache ich heute auch noch gerne, sich die Köpfe einzurennen oder einfach eine Hookline rauszuschreien oder so. Ja. Alles cool, aber was am Ende für mich übrig bleibt, waren irgendwie immer Melodien.
Ja.
Genau. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Also wie ist die Melodie? Und klar, und wie ist der Song, wie ernst ist es um diesen Song? Also wie ernst gemeint ist es? Trifft mich das? Kann mich das irgendwo hinbringen? Kann mich das irgendwie tragen? Kann ich da noch irgendwas lernen? Gibt es da irgendwelche Wendungen, die ich krass aus den 60ern finde oder so?
Ja.
Genau, also ohne analytisch zu sein, kickt mich das aber. Und es war immer, glaube ich, so eine Grundmelancholie, die ich gut fand, oder eine Grundhärte in der Aussage.
Mhm.
Irgendwas Kaputtes und Hoffnung fand ich irgendwie immer gut.
Mhm.
Ja.
2005. Da erscheint bei der EMI das Bosse-Debütalbum Kamikaze Herz. Und der Sound klingt, das möchte ich jetzt einfach mal so sagen, der klingt wesentlich weniger poliert als Hyperschalt. Sondern es ist halt wirklich rockiger, krachiger Indie-Rock eben.
Mhm.
Du singst jetzt auf Deutsch. Und wie kam denn dieser Wandel zustande? Also was hat dich ermutigt, plötzlich auf Deutsch zu singen? Und oder was hat den Anstoß gegeben, das zumindest mal auszuprobieren?
Na, ich habe irgendwie vor der Band eigentlich ausschließlich so auf Deutsch gesungen.
Ja.
Und erst mit der Band habe ich dann, und auch da möchte ich nochmal einwerfen, dass das so heftig, heftig Fake-Englisch auch teilweise war. Also unfassbare Texte, die gar keine sein können. Ich weiß eben noch, dass wir damals einmal kamen, glaube ich, der damalige, da gab's Keen noch nicht so richtig, aber die waren schon so da, kam der Mischer von Keen aus London rüber, um einen Song zu mischen, weil die Firma das bezahlt hat. Und der hat mich da mit großen Augen angeguckt und gesagt, das ist kein Englisch. Und ich so, ja, ich weiß, aber ich kann es irgendwie gerade nicht besser, oder wir konnten es nicht besser.
Ja.
Genau das nochmal dazu. Also das war erstmal ein Problem. Ich war total abgefuckt von meinem eigenen Akzent, den man natürlich aber auch in so jungen Jahren mit, ich war glaube ich einmal vorher in London und habe noch nie richtig Englisch mit jemandem gesprochen,
ja,
auch gar nicht haben kann, also absolut wirklich zum Scheitern verurteilt, allein wegen der Sprache, also es war wirklich eine große Sprachbarriere, selbst auf der Platte für englisch sprechende Leute, und es war ja eine englische Platte, also ja, verrückt und ganz interessant, heute würde es wahrscheinlich abgehen wie nix, weil sich alle kaputt lachen können, aber und ich habe damals, also vor der Band habe ich geschrieben und hatte deutsche Songs. Mit denen bin ich schon in der Schule aufgetreten.
Ja.
Die Band hieß dann so Pale Spring oder so. Wir hatten so komische so Schulbandnamen. Ja. Aber trotzdem war das immer auf Deutsch gesungen.
Ja.
Und davor hatte ich eine Band, die hieß Asshole Power Generation, APG, eine Crossover-Band, in der ich noch Schlagzeug gespielt habe, aber die war auch schon auf Deutsch. Und da war ich dann immer so schon ordentlich so am Mittexten und so und habe irgendwie gemerkt, ich glaube, das bringt mir Bock.
Ja. Gab's denn dann, also hast du dann in der Kindheit deutschsprachige Musik gehört, die dich irgendwie gepackt hat, wo du dann Bock bekommen hast, auf Deutsch zu texten?
Na, die erste Musik, die ich, glaube ich, hören musste, da hatte ich noch gar nicht so Bock zu texten, aber da habe ich dann schon gemerkt, was das machen kann. Also, so meine frühen Erinnerungen sind natürlich Marius, Herbert, was so Berührungspunkte angeht, also ich kann
noch... Udo und Peter auch.
Nee, die beiden gar nicht so. Udo und Peter, ne? Nee, die gar nicht.
Ja.
Habe ich nie registriert, aber es liegt dann, glaube ich, auch wieder an meinen Eltern. Ja, aber wenn man dann so ein Freiheit live von Westernhagen, das fand ich schon überwältigend, das so über Boxen zu hören und dann so zu merken, okay, das macht eben was mit den Leuten, weil die, da ist der Song egal, es geht um den Text und es geht um irgendein Gefühl, so, ne?
Wobei das natürlich auch der Punkt ist, glaube ich, wo sich bei manchen vielleicht auch die Geister am Westernhagen geschieden haben. Also dass so diese ganz große Freiheit-Freiheit-Geste vielleicht, also das entsprach ja nicht mehr so dieser Theo-Phase, die ja durchaus viele Leute an die mögen, die Rotzrocker-Phase und so, wurde er dann ja plötzlich dieser dandyhafte Arenenunterhalter war. Aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass das sehr mitreißend wirkt.
Ja, in jungen Jahren schon. Ja, ich habe, glaube ich, diese andere Phase, die habe ich gar nicht so verstanden. Also für mich war das irgendwie, war das irgendwie so ein Typ so. Also kannte ich ja nicht.
Ja, ja.
Aber ich fand das alles ziemlich prägend, aber wen fand ich denn? Lass mich nochmal kurz überlegen. Also diese Crossover-Zeit, die war auch wichtig, weil ich da schon gemerkt habe, gerade bei so Bands wie Such a Search, die sehr schlaue Texte hatten, wie ich fand, dass man darüber auch andere Sachen regeln kann. Das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Mhm. Genau, und sonst habe ich es zumindest als kleiner Typ so verstanden, was passiert.
Ja.
Ja, aber inspirierend fand ich das alles jetzt gar nicht so.
Ja.
Das war dann eher so, weiß ich nicht, mal Else Lasker Schüler lesen und mal Gedichte vertonen oder sowas machen. Ja. Das fand ich dann irgendwie interessanter.
Sind auf Kamikaze Herz dann eigentlich Songs veröffentlicht worden, die dann schon seit 10 Jahren oder so in deiner Schublade lagen, die du schon seit Ewigkeiten hattest? Oder hast du alles neu geschrieben dann?
Na, es gibt einen, und das glaube ich, das ist auch nach wie vor so die schönste Nummer auf dem Album, die nennt sich Niemand vermisst uns.
Ja.
Und das ist vom Text noch irgendwie so kryptisch, also sehr viel Kryptik auf dem ganzen Album, also sehr viel so, ich wäre jetzt gern schon älter und im ersten Semester Philosophie und ich packe das jetzt so aus und die Stimme ist auch anders, aber es gibt so 2, 3 Songs, die ich wirklich aus heutiger Sicht krass gut finde und einer davon ist Niemand vermisst uns.
Ja.
Also finde ich wirklich so, ich weiß gar nicht, ich finde den richtig schön. Also ist für mich immer noch einer der Top so 10 Bosse-Songs, schon seit 100 Jahren nicht mehr live gespielt, aber den fühle ich irgendwie noch.
Ja.
Genau, also da habe ich schon das Gefühl, dass mir in ganz, ganz jungen Jahren, weil den habe ich da wirklich mit reingebracht, ist mir da irgendwie mal einer rausgeplumpst.
Du spielst dann auf, mit der ersten Platte spielst du dann als Support für tatsächlich Such a Search und Madsen und Mando Diao. Fühlst du dich wohl in diesen Konstellationen?
Total. Mhm. Also ich, mit all den, mit Mando Diao nicht so, weil da gab es immer ein Problem mit dem Sänger, der jetzt raus ist. Aber mit all den, das ist wirklich eine tiefe Freundschaften.
Mhm.
Also genau, weil diese erste Zeit so prägend war.
Klar, Such a Search kanntest du ja eh genau, schon lange.
Genau, so, aber gerade Sebastian Madsen und ich, das ist schon eine ganz, ganz ewig lange Freundschaft.
Ja.
Weil wir so zeitgleich angefangen haben und immer noch so dabei sind.
Ja.
Und auch so im selben Alter sind und das ist irgendwie toll. Die Mando Diao Support Tour war ein absolutes Debakel, weil wir, glaube ich, die dritte Vorband waren. Oder die zweite.
Mhm.
Also es gab 2 Vorbands, wir waren die ersten, die gespielt haben.
Ja.
Und zwar durften wir uns erst aufbauen, wenn die Leute schon drin waren.
Mhm.
So, und wir hatten so einen Meter Platz oder anderthalb und haben damals aber offenbar schon die Columbia-Halle gespielt.
Ja.
Und so die Docks in Hamburg.
Ja.
Und das war unfassbar gut.
Mhm.
Das hat Bock gebracht.
Ja.
Haben sich damals dann die Fressen eingerannt und waren irgendwie gut drauf, die jungen Leute.
Das ist jetzt eine sehr spezielle Frage. Ich finde es sehr schade, dass ich nicht dabei war, aber es gab mal eine Band, die hieß Diamond Knights und die haben auf einer dieser ganz frühen Mando Diao Touren.
Das war die zweite Band.
Die hätte ich wahnsinnig gern gesehen, weil ich Riesenfan von denen bin.
Die waren auch super.
Das glaube ich, ja.
Die waren auch dem Alkohol nicht abgeneigt.
Ja.
Ich kann mich noch erinnern, also eine super tolle Band.
Ja.
Unfassbar. Wie waren die ersten? Die waren die zweiten, dann kam Mando Diao.
Ja.
Und man muss sagen, dass die alles weggehauen haben und dies danach nicht leicht hatten.
Mhm.
Obwohl die gerade, das war die heißeste Mando Diao-Zeit, ne?
Genau, ja.
Und ich weiß noch, dass ich mit dem Sänger damals, das war so auch mein allererster Promo-Ausflug.
Mhm.
Wir haben in Stuttgart gespielt, am nächsten Tag hatte ich in Wien Promo und ein Konzert.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, es geht nicht anders, du musst jetzt fliegen, weil das ist sonst zu früh.
Mhm.
Und ich habe mich so besoffen mit dem Sänger, dass ich aufgewacht bin, ohne irgendwas in der Hand zu haben, in meinem Hotelzimmer, meine Band war schon weg und ich hatte kein Geld und keinen Ausweis und musste irgendwie nach Wien kommen und das lag an diesen Diamond Knights.
Genau, die auch nur eine Platte veröffentlicht haben, kommen aus New York, der Sänger heißt Morgan Phelan und da tauchte dann x Jahre später auf 2 Songs auf dem Justice-Album auf der Audio-Video-Dingsbums.
Ja, so ein unfassbar guter Typ.
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Und geiler Mix aus Thin Lizzy, T-Rex und so weiter und so fort. Alles drin.
Die haben damals wirklich gesoffen wie die Löcher und haben aber trotzdem gespielt wie die jungen Götter.
Ja.
Ganz, ganz toll.
Krass. Als du mit Kamikaze Herz Bosse neu erfindest oder überhaupt Bosse erfindest, zu der Zeit zeigen Bands wie Ketka, Tomte, Wir sind Helden, Madsen, Mia, Virginia Jetzt und viele mehr, wie dann ja Indie-Rock und Pop mit deutschen Texten gut funktionieren kann. Hattest du mal das Gefühl, dass du Teil einer Welle bist oder eines Trends bist? Dass du endlich vielleicht genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt machst?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, bei mir war das irgendwie immer anders. Ich hatte immer so das Gefühl, das ist erstens weniger als bei denen. Mhm. Also Matzen waren ja sehr, sehr schnell durch die Perfektion zum Beispiel wahnsinnig erfolgreich. Ja. Und bei uns war das auch so, aber es ist irgendwie eher so ausgeblieben. Also das, da waren noch nicht so viele. Und ich hatte jetzt nie das Gefühl, ich schwimme jetzt gerade auf einer euphorischen Hamburger Schule meets Indie irgendwas Welle mit. Ja. Sondern eigentlich hatte ich eher das Gefühl, wir bleiben doch nochmal schön hinter der Welle und warten vielleicht auf die nächste. Also so ist einfach so von den Zuschauerinnenzahlen, da war das jetzt erstmal bei uns nicht so.
Wenn ich jetzt ein bisschen gemein bin, aber hast du dann die Max Giesinger, Mark Forster Welle dann mitnehmen können quasi? Also bist du dann da mit reingelandet oder willst du da nicht stattgefunden haben in dieser Welle?
Na, ich glaube, es ist eben nach wie vor ein komplett anderes Publikum. Ja. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, also so ein Song wie Schönste Zeit lief wirklich gut im Radio.
Ja, ja.
Und das war die Zeit, als so die deutschen Schnösels irgendwie dann auch liefen. Mhm. Da habe ich sicherlich von profitiert, dass deutsche Musik im Radio laufen konnte.
Ja.
Ich glaube aber, dass, also Wir sind Helden lief da genauso.
Ja, ja.
Und aber auch da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, Teil einer. Also in dem Falle kann man jetzt nicht sein, Subkultur oder irgendwas. Yeah. Aber nee, ich habe in beiden Fällen nicht das Gefühl, dazu zu gehören.
Ja.
Ich glaube, das ist bei mir schon lustig, weil das ist eine Grauzone.
Ja.
Immer noch, glaube ich auch.
Ja. Dein zweites Album, Guten Morgen Spinner, das nimmst du 2006 mit dem legendären Produzenten Moses Schneider in nur 7 Tagen auf. Und auch das ist überwiegend krachiger und nach vorne gehender Indie-Rock. Und bei Taxi, da nimmst du dann so ein bisschen das Tempo raus und lässt mehr Pop zu. Ist das Album so eine Art Neuverortung von Bosse als Songwriter?
Ja, als Songwriter gar nicht, weil die Songs sind irgendwie haargenau dieselben.
Ja.
Wie auf den Alben davor. Also außer, dass ich älter geworden bin und vielleicht noch was gelernt habe.
Ja.
Und ich mich nochmal anders hingesetzt habe. Aber also die Zusammenarbeit mit Moses Schneider war eben super.
Mhm.
Das erste Mal Sven Regener getroffen,
ja.
Michael Ilbert, der jetzt gerade also wirklich riesen Bands produziert, damals so als Mischer, live eingespielt, viel gelernt.
Ja.
Von Regener auch viel gelernt, einfach große Ehre.
Genau, der kommt vorbei und spielt Trompete.
Das war für mich einfach schon das war für mich schon so, okay, Ende, jetzt kann ich eigentlich aufhören, so war das. Genau.
Aber das zeigt ja auch, dass du anscheinend großer Element of Crime-Fan bist.
Ja.
Oder zumindest ihn schätzt als Texter.
Ich bin wirklich Fan und genau, aber ich schätze den Typen einfach wahnsinnig.
Ja.
Genau.
Ja.
Und wir haben es gerade für meine neue Platte uns wieder getroffen und er hat wieder auf einem Song gespielt, um den Kreis zu schließen, so wie wir gesagt haben.
Ja.
Auch da wieder viel gelernt und echt schön. Also genau, aber es ist ja auch alles schon so viele Jahre her.
Ja.
Und Taxi war dann so, da habe ich Jochen Naaf kennengelernt, der damals Peter Licht produziert hat.
Mhm.
Lieder vom Ende des Kapitalismus.
Mhm.
Wie ich immer noch finde, eine der schönsten deutschen Platten.
Ja.
Und unsere Platten sind zeitgleich passiert. Und ich habe andere Songs geschrieben und vor allen Dingen gewusst, dass ich eigentlich mit meiner Stimme nicht gegen diese ganzen Gitarren ankomme.
Mhm.
Und nicht gegen so eine fette Band. Und wir waren auch nie eine Band.
Mhm.
Also, das ist mir alles nochmal so klar geworden. Ich hab dann immer gedacht, oh, ich muss jetzt so Rock bedienen, ich hab Bock, dass die Leute die Fressen einhauen und so. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ja, aber ich glaube, meine Sachen sind ehrlich gesagt gar nicht gut dafür. Die sind gut für was anderes. Und meine Stimme hält das nicht aus.
Ja.
Die hört sich an wie eine Mickey Maus, wenn nur geballert wird.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie umgedacht, aber vor allem hat das Jochen, glaube ich, auch mitgemacht, dass der gemerkt hat, ey, wieso ist so ein schöner Song? Halt's Maul, spiel nicht die ganze Zeit irgendwie. Mach jetzt mal den Verzerrer aus, lass mal Einzeltöne spielen.
Mhm.
Hör mal ein bisschen mehr Smith, ey, oder so.
Mhm.
Genau, lass mal ein bisschen mehr Cure hören und lass mal aufhören, die ganze Zeit immer nur zu achteln oder so.
Ja.
Und das haben wir irgendwie gemacht. Und ich glaube auch, dass dieses Parallele mit Peter Licht auch für Jochen irgendwie inspirierend war.
Ja.
Und so ist Taxi entstanden.
Du lebst zu der Zeit, also in den Nullerjahren ja dann in Berlin. Und Berlin ist eben nicht Braunschweig. Und ich weiß nicht, ob es dir in Berlin zugute kommt, oder gut tut tatsächlich, denn du sagst ja selber von dir, dass du eigentlich eher ein Dorfi bist. Aber du bist eben noch jung und Wie läuft das für dich zu der Zeit in Berlin? Also gehst du viel aus, besuchst du Konzerte und knüpfst du am laufenden Band neue Musikkontakte, weil hier so viel geht, weil hier Labels sitzen, weil hier Bands arbeiten und wohnen? Was ist, ja, das, was ist das für eine Zeit für dich in den wilden Nullerjahren?
Naja, auf jeden Fall vor allen Dingen eine Zeit, wo ich die ganze Zeit so suche. Und ja, ich glaube, meine ganze Berlin-Zeit ist eigentlich nur von so einer komischen Suche und auch so ganz schön viel Alleinsein geprägt, was ich mir selber ausgesucht habe.
Ja.
Genau, aber ich merke das heute manchmal noch, dass wenn meine Außenphase, also jetzt gerade ist außen, wir sprechen gerade,
ja,
und ich komme gerade von ganz vielen Konzerten und so, wenn sich dann aber ausgesprochen und ausgetanzt hat und die eine Platte zumindest schon mal als Vinyl gepresst wurde, dann fängt irgendwie so meine Zeit an, wo ich so ruhiger werde und auch wieder so ein bisschen einsamer und ich mir Zeit für mich nehme. Mhm. Ich mich irgendwo hinsetze und einfach nur gucke.
Ja.
Gar nicht strategisch, sondern weil ich es brauche. Und dann fange ich an, wieder so aufnahmefähig zu werden. Und ich hatte das Gefühl, also um dann auch wieder schreiben zu können. Mhm. Und meine Berlin-Zeit war eigentlich, mal abgesehen davon, dass ich einen verschobenen Biorhythmus hatte, wie alle irgendwie, ja, in dem Alter, dass ich da vor allem sehr viel aufgesaugt habe und sehr viel gelernt habe und ich sehr viel gestaunt habe, aber auch irgendwie gemerkt habe, dass super viele Leute labern und es nicht machen, dass alle irgendwie so einigermaßen gleich sind hier in der Stadt,
ja,
und ich irgendwie nicht so richtig dazugehören kann. Das Gefühl hatte ich andauernd.
Aber weil du nicht so ein Schnacker bist, sondern du bist ein Macher.
Nee, aber ich hatte, glaube ich, in der Zeit so zu Guten Morgen Spinner zumindest immer noch das Gefühl, das ist mir alles zu groß, das ist mir alles zu viel, ja, die sind alle zu cool. Das war jetzt gar nicht so wertend gemeint, ja, mit Schnacker oder nicht, aber ja, das ist mir dann später so klar geworden. Das ist ja, aber ich hatte, glaube ich, immer noch diesen Dorfi, ja, so immer noch diesen Grundrespekt vor Leuten, die wahnsinnig viel cooler sind als ich, was ich danach sehr schnell abgelegt habe.
Ja. Was so dein gesamtes Werk auszeichnet, das ist ja, dass du immer offen für Kooperationen und Features bist. Also mit Sebastian Matzen eben, mit Anna Loos, mit Oliver Kuletzki, mit Casper, Disaster, Capital Bra und Prince P und eben auch halt mit Sven Regner an der Trompete.
Alligator jetzt auch.
Und jetzt genau aktuell auf Übers Träumen Alligator und Lea ja auch.
Oder? Ja, voll. Und ja. Düsen Tekkal.
Auch noch. Ciao. Dann stößt irgendwann Valentin Romanski als Background-Sängerin zur Band. Du arbeitest mit Streicherensemble, du holst dir Tobias Kuhn, der ja früher bei Miles war, als Co-Songwriter dazu. Arbeitest du besser im Team? Oder, nee, oder beziehungsweise, siehst du, genau, du hast nämlich die ganze Zeit erzählt, dass du halt jemand bist, der sich auch rausnimmt und der das Alleinsein sucht und der im stillen Kämmerlein seine eigenen Songs schreibt. Aber trotzdem machst du ja anscheinend ganz oft auf für ganz viele Leute, mit denen, ja, du dann kooperierst.
Aber also sehr spät.
Ja.
Also jetzt bei Valentin oder auch Martin Wenk, ne, ja, meinem Trompeter, sind Leute, die sind dann so in der Band so mit dazugekommen. Okay. Das ist erstmal nicht so viel, ja, mit meinem Schreiben zu tun.
Ja.
Und bei Tobi Kuhn eben auch. Also das war dann eben, wie soll ich sagen, also wenn man sich, sagen wir es mal so, wenn man sich GEMA-Listen durchliest,
ja,
wobei mit Tobi habe ich wirklich auch ein, ja, zwei Nummern, ja, geschrieben, aber nie von der Pike auf.
Ja.
Und sonst brauche ich vor allen Dingen dann Hilfe, wenn der Song fertig geschrieben, ja, ist, dass das jemand musikalisch weiterbringt. Mhm. So, ne? Also ich brauche eigentlich jemanden, der gut Piano spielt, Bass, Gitarre,
ja,
und noch gut produzieren kann. Das ist für mich das Beste,
ja,
weil dann brauche ich nicht so viele Leute, die mitmachen.
Ja.
Also ich mache das gerne alleine fertig und gehe dann zu jemandem, so wie damals auch zu Moses, oder zu Jochen oder zu Tobi, oder zu Philipp Steinke, oder zu Dennis Neuer.
Ja.
Und sag ihm, schau, das ist das, was ich habe und wollen wir das zusammen machen?
Ja.
Und dann entsteht daraus natürlich was mich dann wieder weiterbringt, weil die Person natürlich dann auch noch eine Menge mitbringt.
Wobei Tobi ja, wenn ich mich nicht irre, tatsächlich jemand ist, der ja wirklich für viele Leute auch Songs schreibt, ne?
Total. Der hat super mitgeholfen.
Und genau, geht das dann gut? Also ist das dann jemand, der sich dann im Zweifel nicht zurückhalten kann und sagen kann, so will ich das ja nicht machen hier. Und dann bist du so, konntet ihr miteinander dann agieren oder im Zweifel auch zusammen einen Song schreiben?
Na, so von der Pike auf glaube ich nicht, aber das ist eben tierisch, zum Beispiel bei so einem Tobi Kuhn, dass wenn es irgendwo hakt oder, ja, es irgendwo Fragen gibt,
ja,
dann weiß der Typ immer die Antwort.
Ja.
So, ne?
Ja.
Weil er so wahnsinnig stark schreibt, ne? Und aber auch anders. Und genau. Ja, ich habe schon so gemerkt mit den Jahren, dass ich mich da immer weiter öffne. Also dass ich da auch immer mehr Bock drauf habe. Ja. Ich meine, heute entstehen übrigens auch von, also selbst so Sachen, die ich richtig gut finde, entstehen ja Sachen oft, wenn man jetzt mal in die GEMA-Listen guckt, dann arbeiten plötzlich 16 Leute mit so, ne? Mhm. Und ich habe gerade mit zu Schweden gearbeitet, da gibt es dann den Kjölk oder so, der macht nur noch Hyatt. Genau, und Lisa macht nur noch Pre-Hooks und so, ne? Die sind spezialisiert.
Pre-Hooks?
Ja.
Okay.
Ich habe gerade jemanden kennengelernt, also so eine ganze Gruppe, die auch wirklich mit unfassbar großen Leuten schreiben oder für.
Ja.
Und die sind spezialisiert auf verschiedene Teile.
Ja.
Das war jetzt übertrieben, aber sonst, es gibt Writer-Camps und es gibt so Leute, die eben interpretieren. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, das gab es auch schon immer.
Ja.
Nur das ist nicht mein Spielfeld.
Ja.
So, also bei mir ist es so, dass ich muss das machen, sonst fühle ich das nicht.
Ja.
So, und je mehr Menschen da mitmachen, desto schwieriger wird das.
Also es ist keine Option für dich, dass zig Leute an deinen Songs mitschreiben, wie das ja Usus ist im deutschen Pop-Business tatsächlich.
Ja, es ist auch im deutschen Indie-Business übrigens auch eigentlich, also ich wüsste gar nicht, es gibt vielleicht so Bands, aber da gibt es ja auch gar nicht mehr so Monster viele.
Ja.
Aber selbst die haben wirklich oft Hilfe dabei.
Ja.
Also ich wüsste jetzt, mir fallen gerade wenig Leute ein, die das allein oder zu zweit machen.
Bist du selber jemand, der anderen seine Dienste anbietet, angeboten hat?
Ja, also ich hab auf jeden Fall schon einiges geschrieben. Mhm. Aber das immer nur für Leute, die ich irgendwie gefühlt habe.
Ja.
Oder die ich vor allen Dingen besonders nett fand.
Ja.
Aber vor allen Dingen deren Geschichten ich irgendwie gut fand.
Ja.
Also keine Ahnung, so wenn du Popnummern hören willst, ich habe schon so, Wovon sollen wir träumen von Frieda Gold?
Ja.
Oder Elif Baba? Oder Nichts tut für immer weh?
Ja.
Genau, das sind aber auch dann wirklich, also beides Leute, die ich irgendwie einfach wahnsinnig gut finde und schätze.
Ja.
Und dann kann ich mich da auch reinwerfen.
Mhm. Was hast du eigentlich gedacht, als die niederländische Band Bluff mit der flämischen Sängerin Geike Ennert Frankfurt Oder als Zoterlande gecovert haben? Das war ja ein richtig großer Hit bei den Nachbarn.
Ja, also ich habe jetzt gerade, so vor 2 Wochen habe ich gerade mit einem holländischen Produzenten gearbeitet, der Rita Ora produziert.
Ja.
Jeremiah heißt der. Mhm. Und das ist so ein super, wirklich so, ein super krass toller Typ, der vor allen Dingen, glaube ich, aber auf TikTok aktiv ist und in unseren Welten. Genau, wir sind offenbar zum Schreiben zusammengekommen und haben uns so getroffen. Und dann hat er irgendwann gesagt: Hast du dieses Zoterlande geschrieben?
Ja.
Und ich so: Ja, also das auf Deutsch heißt Frankfurt Oder und so, das ist die Heimatstadt meiner Oma, habe ihm das so erzählt. Und dann war mir schon klar, dass der Song irgendwie ist wirklich der erfolgreichste Song in Niederlanden und Belgien aller Zeiten.
Ja.
Also er hat mehr Platinplatten als alles, ist mehr im Radio gelaufen als alles und das ist verwunderlich. Ich bin dann irgendwann eingeladen worden, vor so 3 Jahren oder so, vor Corona auf jeden Fall, von dieser Band Bluff, die sich den Song einfach genommen haben und daraus eine Version gemacht haben, Merchandise verkauft haben bis zum Himmel. Also mit Ich bin froh, dass du da bist. Das steht, glaube ich, auch in diesem Zoterlande. Mittlerweile sind die Noten des Songs in dem Ortsschild eingraviert. Und es war wirklich verrückt. Ich kriege dann teilweise so einmal die Woche so ein Update von der holländischen Plattenfirma.
Ja.
Und alle freuen sich immer. Es kann doch nicht sein, dass so eine Nummer irgendwie. Und gerade die mir selber auch wirklich doll am Herzen liegt, Glück gehabt. So ein richtig Schwein gehabt.
Ja.
Also unfassbar. Bin ich dann irgendwann auf einmal nach Amsterdam eingeladen worden. Da haben die da in dieser fetten Halle gespielt. Alle haben dann diesen Song mitgesungen. Das war so mein erster Kontakt mit den Niederlanden und dem Song. Und ich konnte es überhaupt nicht glauben. Also ich glaube, meine Frau war mit und wir standen da beide und so. Ich sag mal, das kann jetzt doch nicht wahr sein. Lass kiffen gehen. Es ist ja wunderschön.
Ja.
Jetzt erzählt mir vor 2 Wochen dieser Jeremiah, dass der Song, der jetzt auch da drüben schon alt ist, jetzt gerade TikTok-Hype geworden ist. Der größte TikTok-Hype in Holland seit überhaupt, weil irgend so ein Gangster-Crips, keine Ahnung was Typ, in Holland gibt es ja noch andere Sachen so, hat das, bevor er in den Knast gegangen ist, hat er eben den Song sich aufgelegt und hat so seine eigene Version darauf gerappt. Und jetzt kriege ich andauernd so TikTok-Videos zugeschickt, wie so kleine Hip-Hop-Kids, Gangster-Kids, den Song pumpen, was ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr zusammenkriege, wie das passieren kann.
Da hat sie völlig verselbstständigt, so ähnlich wie Seven Nation Army quasi.
Für
das ist dein Seven Nation
genau.
Army.
Ja, genau. Also für aus der Kreisliga. Yeah. Aber trotzdem werde ich damit vollgeballert und ich nehme mir mal so einen Tag in der Woche, immer so ab 20 Uhr, da setze ich mich dann ans Handy und ziehe mir das alles rein. Und ich habe teilweise wirklich schon Tränen gelacht, weil es so absurd ist. Also wir machen das oft so als Familienereignis. Dann machen wir so das Handy an und TikTok und dann ziehen wir uns, dann geben wir das ein, Sautlande, oder gucken wir es an und das ist absurder Shit.
Das gibt's ja nicht.
Der einzige Song in meinem Leben, der wirklich funktioniert hat.
Im März 2013, da erscheint mit Kraniche dein fünftes Album und einige der Songs davon, die schreibst du in Istanbul, weil du dort eben mehrere Monate mit deiner Frau und deiner Tochter verbringst und tatsächlich fließt dein Aufenthalt ja in die Musik mit ein. Also im Song Istanbul ist ja eine Sass zu hören, eine Langhalslaute, also ein Saiteninstrument, was vom Balkan bis Afghanistan verbreitet ist. Und der Vater deiner Frau, der stammt ja tatsächlich aus der Türkei. Mhm. Bist du je in Versuchung gekommen, dich tiefergehend mit türkischer Musik auseinanderzusetzen?
Ey, wenn ich ehrlich bin, also habe ich das eine Zeit lang und ich habe mir eine Ud gekauft, was das griechische Pendant ist, und eine Sass.
Ja.
Und habe das auch alles zu Hause stehen. Aber ich weiß nicht, warum, ey, bei der türkischen Musik, also mal abgesehen davon, dass die auch 90er Jahre Musik lieben und so.
Ja.
Also ich war jetzt gerade wieder mal so da und dann ist es schon krass. Also, ja, Mann, da geht eben alles. Aber wenn es um die klassische türkische, sagen wir mal, Sass-Musik geht, bin ich raus, Alter. Meine Synapsen, das ist so wie, weiß ich nicht, wie mein unfassbar miesestes Talent, eine neue Sprache zu lernen.
Ja.
So habe ich das Gefühl, ist es auch mit der Sass.
Ja.
Ganz schwierig bei mir. Grobmotorik, keine Ahnung, ist, ich komme nicht hinterher.
Ja.
Genau. Also ich habe mich damit beschäftigt, aber für mich ist es nichts.
Ja. Es ist ja so, dass sich das in den letzten 10, 15 Jahren so als Trend entwickelt hat, eben dadurch, dass einem das Internet ja alles an Musik anbietet, dass Nerds sich ja immer weiter spezialisiert haben und dann natürlich anfangen, in Anführungsstrichen exotische Länder abzuklopfen nach dem musikalischen Erbe der 50er, 60er, 70er Jahre und 80er, was da eben so rausgekommen ist und zu schauen, inwiefern denn westliche Musik im Zweifel halt auch dann den Nahen und Fernen Osten beeinflusst hat und so weiter. Und da ist ja dann, keine Ahnung, anatolische Psychedelic und sowas total en vogue. Und es gibt ja auch derzeit verschiedene Bands,
total.
Die diesen Frau Sound neu auflegen lassen und so.
Ja. Genau, meine Frau pumpt das und das fand ich aber auch so, das ist eben das, was ich so gelernt habe. In der Türkei ist es so ein bisschen so, man hat da gar nicht so viele Möglichkeiten, weil entweder bist du systemkritisch und du machst dann auch so eine Musik und du fühlst das anders und genau, und das da passiert, also damals vor Gezi, selbst vor Gezi, als Istanbul noch so, ey, alle hatten so ein, selbst die New Yorker hatten ein Isle of Istanbul Shirt an, was dann ja ziemlich schnell einfach zerstört wurde, hatte ich damals schon das Gefühl, diese kulturelle Szene, also die Underground-Szene, die ist so hochinteressant.
Ja.
Genau. Genau, also ich kenne die ganzen Bands jetzt nicht so, aber ich höre sie immer zu Hause.
Ja.
Meine Frau hört sie eben gern.
2021, da gibt es eine Singer-Songwriter-Tour der Giganten, die Wiebusch-Bosse-Uhlmann-Tour. Wie ist es dazu gekommen?
Wir haben uns angerufen. Ich weiß nicht mehr richtig, also irgendwie habe ich, glaube ich, mit Markus da gesessen und Tees kam dann irgendwann und wir haben so rumgesponnen und es war ja wirklich Corona.
Mhm.
Und dann haben wir irgendwie gedacht, wir machen die drei Tenöre. Das machen wir jetzt einfach. Und dann haben wir das gemacht.
Ja.
Nicht viel Proben, also ich weiß gar nicht mehr richtig, wie wir es angegangen sind. Ich weiß nur, dass ich damals auch super viel gespielt habe, so Picknickkonzerte und Strandkorbkonzerte. Und dann kam eben nochmal diese Tour, die auch dann ja so teilweise bestuhlt, teilweise noch in Clustergruppen auf irgendwelchen Picknickdecken so stattfand. Aber das kam vor allem zustande, weil wir uns einfach so gern mögen.
Ja, mich hätte jetzt interessiert, ob ihr euch denn auf Augenhöhe begegnet seid, denn die beiden Kollegen sind natürlich auch schon ein paar Jährchen älter als du.
Ja, aber damit käme ich ja aus, habe ich mir wieder mal
Bartschatten
stehen lassen.
Du kommst ja gut klar mit den Älteren.
Nee, ich komme ganz gut klar. Und also wir sind ja sehr auf Augenhöhe schon immer.
Ja.
Ja, also ich habe gerade mit Markus habe ich eben schon ganz, ganz viel auch. Also wir sprechen super viel über Texte.
Mhm.
Und genau.
Ist der so eine Korrekturinstanz für dich?
Ja, jetzt bei der letzten Platte zum Beispiel gar nicht und sonst ist er aber auf jeden Fall eine Instanz.
Ja.
Keine Ahnung, ob das Korrektur ist,
ja.
Aber der ist schon immer sehr, sehr ähnlich, sehr ehrlich.
Ja.
Und ja, irgendwie ist das, haben wir wirklich einfach eine gute Freundschaft. Sowohl musikalisch mit beiden,
ja,
als aber auch privat eben. Und das ist irgendwie toll. Mhm. Und da kann ich jetzt noch so 3-4 andere sagen, aber das gibt es gar nicht so oft.
Ja.
Genau.
Aber ich habe den Eindruck, also oder mir ist, ich kann mir schwer vorstellen, dass Leute mit dir nicht klarkommen, weil ich das Gefühl habe, dass du es Leuten auch leicht machst, weil du denen das gibst, was du bist. Du bist ehrlich, oder?
Also, ja, ich bin schon ehrlich.
Denke,
ja,
ich, habe ich das Gefühl.
Ja, und ich bin aber auch so, das Schöne bei den beiden zum Beispiel ist auch, dass wir, also wir kommen, glaube ich, trotzdem noch aus 2 verschiedenen Wohnungen.
Ja.
Aber wir wohnen zumindest im selben Haus.
Ja.
So, und das,
ja,
ist bei den beiden ja auch so.
Ja.
Genau. Aber mir ist schon klar geworden, also ich habe da eine Menge gelernt. Also auch auf dieser Tour.
Ja.
Und Markus Wibusch, aber auch Thees sind beides Menschen, da kann ich wirklich textlich, kann ich so viel lernen, immer noch. Mhm. Die aber auch von mir. Und ich glaube, ich bin denen manchmal, ich glaube, die haben Songwriting nochmal anders gelernt.
Ja.
Dadurch, dass sie meine Lieder gespielt haben.
Ja.
Und Melodien nochmal anders.
Und vielleicht auch, weil sie beide eher so eine Punk-Vergangenheit hast, die du gar nicht so sehr hast, oder? Mhm.
Ja, vielleicht.
Ja.
Ja. Ja. Das war irgendwie gut. Und das,
ja,
aber, und das Allerschönste an der Tour war natürlich so die Band. Ich habe dann Cynthia angerufen,
ja,
die damals bei Underwater Circus gespielt hat, wo ich, mhm, Merchandise verkauft habe. Und bei Farin Urlaub Racing Team.
Ja.
Ne? Und dann war Cynthia mit auf Tour. Und Markus und Thees und die ganzen anderen, das war einfach so schön. Und dann ist mir erst das erste Mal auf der Bühne eingefallen. Geil, Alter, ich spiele ja 12 Songs lang,
ja,
nur D, A, Moll und G auf der scheiß Akustikgitarre. Ja. Und ich muss noch nicht mal eine Ansage machen.
Mhm.
Für mich seit, ich glaube, 25 Jahren das erste Mal, dass ich gar keine Verantwortung hatte, ein Drittel. Aber ja, das ist, ja, für mich nix.
Ja. Ja.
Und das war toll. Und das haben wir alle am ersten Abend gemerkt, weil Markus auch nicht so gerne Ansagen macht, mhm, habe ich dann manchmal übernommen. Dafür spielt dann aber Thees wirklich bessere Akustikgitarre als ich.
Mhm.
Und dann ein bisschen zweite Stimme singen, es war wirklich wie Urlaub.
Mhm.
Für alle.
Ja.
Es war so schön.
Ja.
Ja.
Du schätzt die beiden als Songwriter und Texter. Kannst du benennen, also kannst du Lieblingssongs von den beiden benennen?
Oh.
Also
die stärkste These, ja, nochmal ist Junkies und Scientologen.
Mhm.
Stärkster Text. Einer der stärksten Texte, glaube ich, die, also für mich so einer der Top 3 deutschen Texte.
Mhm.
Und bei Wibusch, vor angefangen bei Der Tag wird kommen.
Ja.
Aber am Ende, sorry, ey, Landungsbrücken, ja, raus. Lass mich in Ruhe. Ja, ist ein alter Hut und so.
Ja, ja.
Finden alle gut.
Ja.
Aber ja, ey, ganz ehrlich.
Ja.
Ich habe den jetzt gerade nochmal gehört, weil ich ihn einfach manchmal höre. Genau. Hab beide so schöne, zeitlose Sachen geschrieben, die aber bei all denen, die darüber sprechen, immer was mit einer ganz bestimmten Zeit zu tun haben,
mhm,
und auch prägend wichtig sind.
Ja.
Also mehr geht nicht,
ja,
wenn Sachen dann auch übrig bleiben. Und
ja.
Aber ey, habe ich ja schon mal gesagt, guten Song schreiben, dann gibt es auch eine Chance, dass der bleibt.
Ja.
Ist nicht irgendwie immer nur so Attitüde und irgendwas, sondern, ja, manchmal ist es eben auch ein Song.
Ihr habt mit Akustikgitarren gespielt und dieses reduzierte Akustikgitarren-Ding, das steckt ja, glaube ich, durchaus tief in dir drin. Über all die Jahre konnte man dich immer mal mit einer Akustikgitarre erleben und auch für übers Träumen hast du akustische Versionen als Bonustracks aufgenommen. Welche klassischen Singer-Songwriter-Folkies magst du denn besonders? Also welche Musiker magst du sehr gerne, die so diesen klassischen Akustikgitarrenstil so geprägt haben?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, und das ist auch nach wie vor meine Nummer 1, und auch da wird oft, ja, gelacht, aber, ja, es sind fucking Simon Garfunkel.
Ja?
Ja.
Ist vollkommen in Ordnung. Nicht.
Ja, viele lieben es, viele hassen es, ist egal. Aber für mich ist das irgendwie mit den Beatles irgendwie, glaube ich, die absolute Champions League.
Ja, aber was gibt's denn an Simon und Garfunkel eigentlich zu hassen? Außer, dass Garfunkel jetzt eigentlich nicht so viel zu melden hat und Simon der King ist, aber,
ja,
aber die haben doch fantastische Alben. Nee,
ich finde auch. Ja, ja, wirklich.
Ja.
Ich finde, manchmal denke ich dann noch so, wenn ich texte, denke ich manchmal daran, wie würde es Dylan machen?
Ja.
Also weil ich da so die, oder wie würde es der Boss machen?
Mhm.
Weil ich da manchmal so das Beiläufige einfach so gut finde.
Ja.
Und das Beobachtende.
Mhm.
Aber wenn es um Akustikgitarren geht und um Tonwendungen, Simon Garfunkel bei mir auf der Eins.
Ja. Lass mich abschließend fragen. Wann wird es eine Hyperschalt-Reunion geben?
Oh, das wird es nicht geben.
Nein.
Es tut mir leid.
Ach, schade.
Ich rede auch gar nicht mehr so viel drüber, aber es ist schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Mit überarbeiteten Texten vielleicht.
Vielleicht ja. Vielleicht könnte ich da noch einmal. Ich glaube, wir haben damals 500 Platten verkauft.
Boah,
viele von den Leuten, die es damals gekauft haben, sind wahrscheinlich schon längst verstorben.
Ja.
Oder
nachdem sie es gehört haben.
Ja, die haben das dann gehört und dann sind die verstorben.
Ja.
Eine Kotze erstickt. Ja, das ist dann leider passiert. Nee, das Ohr hat so geblutet, da bin ich gestorben.
Lieber Aki, ich danke dir vielmals für das Gespräch.
Ich danke auch. Ist wirklich schön bei dir.
Ja, danke schön. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und einfach neugierig seid, wie ich mit welchem meiner Gäste in was für einer Situation gesprochen habe, solltet ihr den Instagram-Kanal des Visions oder Mint-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp. Am besten natürlich alle drei. Also bleibt gesund und dem Podcast treu und dann hoffentlich bis zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens. Euer Jan Schwarzkamp.